Herzlich willkommen im Alchemistin-Podcast-Kurs. Die Tage werden kälter jetzt zu dieser Zeit, wo ich den Podcast aufnehme. Ja, sind wir mitten im Herbst, die dunkle Jahreszeit beginnt und deshalb soll es um scharf schmeckende Bitterstoffe gehen. Heute habe ich dir den Galgant, den Ingwer und den Kalmus mitgebracht. Der Kalmus ist ja eher unbekannt. Zu den Bitterstoffen allgemein habe ich ja schon eine Menge geschrieben, gesagt, immer wieder mal vorgestellt und ebenso die verschiedenen Bitterstoffeinteilungen, die es in der Phytotherapie gibt. Bitterstoffe besitzen ja vielfältige Eigenschaften. Nochmal zur Erinnerung. Sie regulieren die Verdauung, indem sie die Verdauungssäfte anregen, nämlich alle Verdauungssäfte, vor allen Dingen die Säfte der Galle, also der Gallenblasen, der Gallensaft, aber auch der Bauchspeicheldrüse, natürlich auch die verschiedenen Magensäfte, auch die Salzsäure. Deshalb sollten Bitterstoffe nicht eingenommen werden bei einer akuten Gastritis. Und vor allen Dingen wirken sie auch tonisierend, wenn wir uns schlapp fühlen. Sie stimulieren unser Immunsystem. Also sie stimulieren, sie aktivieren auch bei einem zu niedrigen Blutdruck. Sie erhöhen den Tonus, also sie regulieren den Blutdruck, ohne dabei einen schon bestehenden zu hohen Blutdruck weiter zu erhöhen. Also wenn jemand grundsätzlich unter einem erhöhten Blutdruck leidet, ist es nicht so, dass die Bitterstoffe diesen Blutdruck noch weiter in die Höhe steigen lassen. Also Bitterstoffe wirken, was den Blutdruck angeht, regulierend. Also bei einem zu niedrigen Blutdruck wirken sie anregend. Und was auch sehr spannend ist, Bitterstoffe regen die Blutbildung an. Natürlich nur dann, wenn das Verdauungssystem auch gut funktioniert. Das hat was mit dem Intrinsic-Faktor zu tun, mit Vitamin B12. Da werde ich auch nochmal in einer Folge ein bisschen näher drauf eingehen, wie das funktioniert. Dennoch ist es ganz interessant, bei Blutarmut, bei Anämie, also Blutanämie, an die Bitterstoffe zu denken, weil sie grundsätzlich die Blutbildung anregen. Und selbst wenn das Verdauungssystem nicht hundertprozentig funktioniert, regulieren ja Bitterstoffe auch den Verdauungsapparat. Und darum soll es ja auch bei unseren heutigen Bitterstoffen gehen. Auch nochmal zur Erinnerung, in der Phytotherapie werden Bitterstoffe eingeteilt. So gibt es beispielsweise die Amara Pura oder die Amara Tonica. Das sind die reinen Bitterstoffe. Hierzu zählt beispielsweise das 1000-Güldenkraut, was auch recht interessant ist. Da könnte ich auch nochmal eine einzelne Episode nur über das 1000-Güldenkraut machen. Das ist auch eine wunderschöne, spannende Pflanze. Und auch der Löwenzahn. Löwenzahn zählt auch zu den Amara Pura, zu den puren, reinen Bitterstoffen. Das heißt nicht, dass sie wahnsinnig bitter sein müssen, aber sie haben keine anderen ätherischen Öle oder Schafstoffe oder ähnliches. Deshalb nennt man sie Amara Pura. Dann gibt es die Amara Aromatica und wie der Name schon anklingen lässt, Aromatica sind das die aromatischen Bitterstoffe. Das heißt, diese Heilpflanzen besitzen neben ihren Bitterstoffen auch viele ätherische Öle. Dazu gehört beispielsweise der Wermut. Deshalb wurde auch der Absinth eine Zeit lang verboten, weil das ätherische Öl des Absinths bzw. des Wermuts ja auch beim Herstellen des Absinths mit übergeht. Es wird ja destilliert. Und das hat eine neurotoxische Wirkung, das heißt, der Absinth, der wirkt schon ganz schön stark. Und der Absinth, der heutzutage noch erhältlich ist, der ist recht frei von den schädlichen Stoffen, die im ätherischen Öl bzw. ja, die ja dort vorhanden sind. Also Wermut gehört zu den Amara Aromatica. Auch die Schafgarbe. Die Schafgarbe ist auch reich an ätherischen Ölen und die Schafgarbe zählt auch zu den Bitterstoffen und die Schafgarbe ist auch ein Amara Aromatica. Dann gibt es die Amara Acria. Und die Amara Acria, das sind die scharf schmeckenden Bitterstoffe und um die geht es heute. Wie etwa Galgant, Ingwer, Kalmus, Kurkuma zählt auch dazu. Das sind die Bitterstoffe, die könnte man eigentlich auch zu den Aromatika zählen. Die haben ja auch ätherische Öle und das sind eben diese scharfen, scharf schmeckenden Bitterstoffe. Die sind auch ganz spannend für ja, unseren Körper, für unser Immunsystem. Ja, und auch zur Vorbeugung. Also das machen ja die Heilpflanzen. Wir wollen ja vor allen Dingen mit unseren Phytotherapeutika auch vorbeugen. Und dann gibt es noch die Amara Mucilaginosa. Ich finde Mucilaginosa ist so ein witziger Begriff. Da muss ich immer an Harry Potter denken. Das klingt so ein bisschen wie ein Zauberspruch. Amara Mucilaginosa. Das sind die schleimhaltigen Bitterstoffe. Mucilaginosa, also schleimstoffhaltige Bitterstoffe. Dazu gehört beispielsweise das Isländisch Moos. So viel nochmal zur Einteilung der Bitterstoffe. Beginnen wir mit unserem ersten Pflänzchen, dem Galgant, Alpinia officinalis. Den Galgant habe ich meines Erachtens hier auch schon mal vorgestellt im Podcast. Der Galgant gehört zur Familie der Ingwergewächse, enthält nicht ganz so viel, aber bis zu 1% ätherisches Öl und dazu zählen auch Scharfstoffe und ein paar Flavonoide. Und die Wirkung vom Galgant ist eine antibakterielle, auch eine fungizide, also gegen Pilze wirksam, aber auch eine magensaftanregende. Und was ganz spannend ist, der Galgant, der wirkt schnell und stark krampflösend. Das heißt, der Galgant wird eigentlich in der Phytotherapie eingesetzt bei Magenkrämpfen. Also wenn wir so krampfhafte Verdauungsbeschwerden haben im Magenbereich, im Darmbereich und auch unter Blähungen leiden. Wenn ihr manchmal Meteorismus lest, mit Meteorismus sind Blähungen gemeint, aber auch bei Darmkandidose. Also das machen eigentlich alle Bitterstoffe, die reich sind an ätherischen Ölen, weil die ätherischen Öle, da erinnert ihr euch sicher auch nochmal daran, die werden ja als karminativer bezeichnet und karminativ heißt reinigend. Also sie putzen die Keime, die pathogenen Keime weg in unserem Verdauungsapparat. Und diese stark krampflösende Eigenschaft, vor allen Dingen auf die glatte Muskulatur, das ist ja die unwillkürliche Muskulatur, die haben wir ja auch im Verdauungsapparat, die haben wir aber auch in den Gefäßen, in den Blutgefäßen. Das ist ja auch die glatte Muskulatur, die unwillkürliche Muskulatur, die innerviert ist, beeinflusst wird vom Vegetativum, also vom Sympathikus und vom Parasympathikus. Und auch unsere Gefäße, die das Herz versorgen, also unsere Koronargefäße, die haben ja auch eine glatte Muskulatur und manchmal ist das so, wenn wir also Herzkrämpfe bekommen, dann ist das schon ganz schön heftig. Das ist die Angina pectoris, ja die Herzenge. Das kann damit zusammenhängen, dass vielleicht die kleinsten Gefäße, die Koronargefäße, die das Herz, also den Herzmuskel versorgen, vielleicht schon arteriosklerotisch verändert sind. Das kann mit dem Alter kommen, aber auch bei starkem Übergewicht, Diabetes mellitus, also Stoffwechselerkrankungen. Aber auch bei hoher Anspannung, bei hohem Druck, bei Stress, Angina pectoris, sagt ihr ja sicherlich was. Das ist kein Herzinfarkt, aber die Blutgefäße, die Koronargefäße des Herzens sind so stark verengt aufgrund von Anspannung, sodass der Herzmuskel nicht genügend mit Sauerstoff versorgt wird. Und das macht dann so diese ganz heftigen, unangenehmen Herzsymptomatiken wie ein Herzinfarkt. Es ist kein Herzinfarkt, aber es ist mit, schon eine heftige Symptomatik. Und nun kommt's. Der Galgant, vor allen Dingen das Galgantpulver, wirkt eben rasch sedierend, entspannend. Das heißt, in so einer Situation hilft es, eine Messerspitze Galgantpulver im Mund zu zergehen zu lassen. Ja, so ein Minütchen, 2 Minuten und dann runterzuschlucken, mit Wasser natürlich nachzuspülen. Und das wirkt schon entspannend, sedierend auf die glatte Muskulatur. Und das ist eine recht schnelle oder eine sofortige Wirkung. Wir haben es ja in der Phytotherapie oftmals so, dass die Heilpflanzen schon ein bisschen brauchen, um zu wirken. Es gibt schon Heilpflanzen, die brauchen ein paar Stunden. Dann gibt es Heilpflanzen, die brauchen ein paar Tage. Die müssen täglich eingenommen werden und wirken erst so nach 7 bis 14 Tagen richtig oder entwickeln ihre volle Wirksamkeit. Und beim Galgant ist das so, dass diese Gefäßerweiterung, diese Entspannung schon recht schnell einsetzt. Deshalb ist Galgant eben auch so interessant bei Magenkrämpfen, bei Darmkrämpfen und auch, wie gesagt, bei Angina pectoris. Ja, und Hildegard von Bingen, die hat halt den Galgant auch hoch gelobt und Und da gibt es ein Müsli, ein Habermus, das wird aus Dinkelschrot hergestellt, Dinkelschrot gekocht und da hinein wird eben auch Galgantpulver gegeben, eine Messerspitze. Dann kommt da noch ein geriebener Apfel hinein und wer mag, kann das Ganze mit Honig oder Agavensirup süßen. Und das ist, ich liebe dieses Habermus in der kalten Jahreszeit, weil der auch unheimlich erwärmt. Und das haben halt eben auch diese scharf schmeckenden Bitterstoffe. Ja, das ist so eine Eigenschaft, dass sie erwärmend, anregend wirken. Und das ist natürlich für unser Verdauungsapparat sehr, sehr wertvoll, weil der soll ja sowieso immer warm sein, damit die Verdauung richtig schön funktioniert. In der Alchemie nennt man das den Athanor. Das ist der Ofen der Verdauung. Also Habermus nach Hildegard von Bingen. Ich nenne das seit Jahren das Manager-Müsli. Also die Menschen, die sehr busy sind und dazu gehören auch Familien, Mütter und Väter, gerade in diesen Zeiten. Dinkelschrot weich kochen. Kann man abends schon ein bisschen vorbereiten, aber es sollte schon morgens süß sein. Nicht süß, sollte es auch sein, wenn man es mag, aber weich gekocht. Am besten ist es tatsächlich morgens nochmal aufkochen, damit das Galgantpulver auch nochmal kocht, weil dann werden auch die Wirkstoffe schön freigesetzt. Wer mag, kann da auch noch eine Messerspitze Zimtpulver mit hineingeben. Ein geriebener Apfel ist auch sehr gut für die Verdauung, für unser Verdauungsapparat. Und gesüßt werden sollte es schon. Wer gerade eben nicht Zucker oder Süße nutzt, der kann darauf natürlich auch verzichten. Es ist aber so, dass auch Honig oder eine Süße den Verdauungsapparat auch anregt. Ja, so viel zum Galgant. Ich hoffe auch für diejenigen, die den Galgant schon kennen, ist wieder etwas Neues mit beim Galgant dabei gewesen. Nebenwirkungen sind übrigens keine bekannt beim Galgant, wenn nicht überdosiert wird. Also das ist natürlich auch immer ein Faktor. Die Dosis macht das Gift. Kommen wir zum Kalmus. Den Kalmus, den habe ich ja auch auf Instagram schon vorgestellt und der Kalmus ist wahnsinnig spannend. Ich habe auf Instagram nicht alles bekannt gegeben. Zum Kalmus gibt es ganz, ganz viel zu erzählen. Es ist eine ganz alte Heilpflanze, auch vom Wesen her und vor allen Dingen von der Signatur sehr spannend. Denn der Kalmus hat ein hitziges Wesen, also er ist sulfurisch aufgrund seiner Inhaltsstoffe, aufgrund der Bitterstoffe und der Scharfstoffe, er lebt in der Nähe vom Wasser. Das heißt, er hat auch die Zeichen in sich vom Wasser. Und das Wasser ist beweglich. Alles Wässrige, Fließende hat einen Bezug zum Gehirn, zum Merkuriellen, zum Geistigen. Und deswegen hat der Kalmus so eine Kombination vom Geistigen, vom Hitzigen, vom Wärmenden. Das Wärmende, das Sulfurische hat ja auch immer etwas von oder etwas mit Energie zu tun. Und das Sulfurische und das Merkurielle, also dieses Hitzige und Geistige, das kann nicht 100% getrennt werden. Das ist immer so ein bisschen verbunden. Das hat was mit Geist und Seele zu tun. Und den Geist, das geistige Prinzip und das seelische Prinzip kann man auch nicht immer 100%ig voneinander trennen. Das sind so wie Halbbrüder. Das kann man sehr schön in der griechischen Mythologie erklären oder mit der griechischen Mythologie erklären. Und tatsächlich wird in der tibetischen Medizin der Kalmus als eine den Geist bewegende Heilpflanze bezeichnet. Und das hat eben auch was mit der Verdauung zu tun. Im Verdauungssystem haben wir ja wahnsinnig viel Flüssigkeit. Das ist ja eine flüssige Pampe, wenn man so will. Und das braucht es auch, weil da gärt es bis zu einem gewissen Prozentsatz. Gären kurzfristig ist natürlich auch wichtig. Es soll nicht zu lange gären. Aber dann wird natürlich alles ausgeschieden. Gären vergoren wird im Dickdarm, wie gesagt, kurzfristig, aber das ist normal, das sind alle Kohlenhydrate. Und dabei entsteht eben auch etwas Alkohol. Und wenn natürlich zu lange vergoren wird, krankhaft vergoren wird, dann werden diese Substanzen leider im Körper wieder resorbiert, also über den Darm wieder aufgenommen im Körper. Und dann fühlt man sich auf Dauer, das geht nicht von heute auf morgen, aber man fühlt sich schlapp, man fühlt sich müde, energielos. Und das hat viel eben mit diesen Gärungsprodukten zu tun. Deshalb eben auch wichtig, die Verdauung in Ordnung zu halten. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir eben auch viel Flüssigkeit im Verdauungsapparat haben und viel Hitze. Ja, die Salzsäure, die alle Keime abtötet, das produziert natürlich auch Hitze. Und unsere Nährstoffe, die wir mit dem Essen aufnehmen, haben natürlich auch einen gewissen hitzigen Anteil oder sollte die Hitze haben. Deswegen ist es auch wichtig, in der kalten Jahreszeit eher Warmes zu essen, damit wir unseren Körper dadurch unterstützen und unser Verdauungsfeuer in Gang halten. Und worauf ich auch nochmal hinaus wollte, ist, dass eben auch wir einen gewissen Anteil an Alkohol entwickeln. Und der Alkohol in der Spagyrik, in der Alchemie, ist eben auch das merkurielle Prinzip. Darauf wollte ich noch hinaus. Ich wollte euch ein bisschen neugierig machen auf die Alchemie und die Spagyrik, die in einer der nächsten Episoden auch immer mal wieder vorkommt, Anklang findet, beziehungsweise ich vorstellen möchte. Also Kalmus, eine den Geist bewegende Heilpflanze. Und wenn das Verdauungssystem in Ordnung ist, ja, das ist ja auch ein Nervensystem. Es gehen ja mehr Nervenimpulse vom Darm in Richtung Gehirn als umgekehrt. Das muss man sich mal vorstellen. Also eigentlich ist es unser Verdauungsapparat, der unserem Gehirn sagt, wo es lang geht und nicht umgekehrt. Also unser zentrales Nervensystem im Gehirn sagt nicht, Verdauungsapparat, das musst du jetzt mal so machen oder das so. Nein, es ist umgekehrt und das finde ich so spannend. Und da ist die Verbindung vom Verdauungsapparat, von diesen Nerven im Verdauungsapparat zu unserem Gehirn. Da ist die Verbindung zwischen Verdauungsort und Geist und Konzentration oder Energie. Da ist die Verbindung sozusagen. Im Ayurvedischen hilft auch der Kalmus bei Schlaflosigkeit, bei Melancholie, bei Gedächtnisverlust. Und das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich aufgrund der Wirkung, wie der Kalmus wirkt, viel besser vorstellen. Natürlich, wenn unser Darmhirn gut funktioniert, in Ordnung ist und nicht im Chaos ist, also gut verdaut, nicht zu starke Fäulnis, Gärung sich dort vorherrscht, dann sind wir natürlich auch im Geist klar. Und in der alchemistischen Medizin sagt man auch, dass der Kalmus bei Kopfschmerzen hilft, logischerweise bei Verdauungsbeschwerden, aber auch bei Rheuma und auch die ganzen Stoffwechselerkrankungen, Autoimmunerkrankungen wie etwa Rheuma, haben ja auch etwas mit unserem Verdauungssystem zu tun, mit Entzündungssubstanzen, die eben bei einer schlechten Verdauung in den gesamten Organismus übertreten. Und das kennt ihr selber auch, wenn wir Bauchschmerzen haben, wenn unser Darm krampft, wenn man spürt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann fühlen wir uns im ganzen Körper nicht richtig fit. Ja, Kalmus, unheimlich spannende Pflanze, gehört zur Familie der Kalmusgewächse, hat eine eigene Familie und es gibt übrigens verschiedene Varietäten. Es gibt die asiatische Varietät Angustatus, es gibt die bei uns anzutreffende Varietät, das ist der Vulgaris. Und diese beiden sollten aufgrund des sehr hohen Anteils an Beta-Asaron oder relativ hohen Anteils an Beta-Asaron eher nicht verwendet werden, weil das Beta-Asaron oder wenn es zu hoch ist, dieser Anteil in Verdacht steht, krebserregend zu sein, also kanzerogen. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Es gibt ja diese ganz komischen Studien, wo ein Wirkstoff, nur ein einzelner Wirkstoff herausgegriffen aus dem Gesamten geprüft wird, getestet wird und dann sagt man, ja, dieser Wirkstoff ist gefährlich. Genau das gleiche hat man mit Huflattich gemacht und mit vielen anderen Heilpflanzen, mit Substanzen, Einzelsubstanzen dieser Heilpflanzen. Okay, es ist mir wichtig, dass ich das angesprochen habe mit dem Beta-Asaron in der Apotheke oder das, was erhältlich ist, was geprüft ist, rückstandsgeprüft ist. Das ist die Varietät Americanus, eine kultivierte Art, die aber auch bei uns angepflanzt wird. Die wird halt kultiviert, heißt gepflanzt, also angelegt und extra dafür, also nicht aus Wildsammlung geerntet, verarbeitet und kommt dann in den Verkauf. Das ist auch nochmal interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Also, wobei ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, genau, das ist auch hier der europäische, ich muss mal schauen, welcher hier verwendet wird. In der Apotheke konnte man das mir auch nicht sagen, noch nicht mal beim Großhändler konnte mir man einmal sagen, das war bei einem ätherischen Öl, da wird auch ganz schön gepanscht. Ich schaue nochmal, das kann ich dann auch nochmal euch in einem Newsletter mit teilen, welcher hier hauptsächlich zu bekommen ist. Also man sagt den Americanus, der aber hier kultiviert ist. Das finde ich auch immer ganz interessant, Pflanzen zu nutzen, die man hier verwendet. Aber ich komme vom Stock aufs Stöckchen. Also, Kalmus. Verwendet wird die Wurzel. Die Wurzel hat viel ätherisches Öl, bis zu 6%, natürlich auch Bitterstoffe, aber die Wurzel enthält auch Schleimstoffe. Und deshalb macht es den Kalmus auch so wertvoll, beziehungsweise der Kalmus hat eine etwas reizlindernde Eigenschaft. Aufgrund der Schleimstoffe wirkt er nicht ganz so stark, obwohl er schon 6% ätherisches Öl hat. Das ist schon recht viel. Und die drei Pflanzen oder Wurzeln, die ich euch heute vorstelle, die haben ja alle drei eine ähnliche Wirkung. Das heißt, auch der Kalmus wirkt wie der Galgant bei Verdauungsbeschwerden, bei Reizmagen, bei nervösem Reizmagen, auch bei einer mangelnden Verdauung. Das, was der Galgant halt hat, ist diese sedierende Eigenschaft auf die glatte Muskulatur, was ich gerade sagte, bei Angina pectoris. Das hat man dem Kalmus jetzt nicht zugesagt. Aber wie gesagt, auch wie der Galgant bei mangelnder Verdauung und bei Verdauungsbeschwerden. Und Galgant und auch Kalmus kann als Pulver verwendet werden, im Mund zergehen lassen, am besten vor dem Essen. Aber auch der Kalmus, der kann als Wurzel, ist ja zu bekommen in der Apotheke oder in einem guten Kräutershop. Dann solltet ihr schauen, dass er auch Bioprodukte enthält oder verkauft, der Kräutershop. Und da bekommt man den Kalmus als Wurzel und den kann man auch als Tee trinken, ganz normal. 7 bis 10 Minuten ziehen lassen. Man kann ihn auch in kaltem Wasser ansetzen, also einen Teelöffel auf eine große Tasse. Kalmuswurzel kalt ansetzen, zugedeckt, kurz aufkochen lassen, wirklich nur ganz kurz, dass das Wasser richtig heiß ist. 7 bis 10 Minuten ziehen lassen und dann vor den Mahlzeiten trinken. Kommen wir zur letzten Pflanze. Total bekannt, eigentlich nichts Neues, der Ingwer. Der passt aber gerade so schön in die Amara Acria Reihe mit hinein, denn auch der Ingwer gehört zu den scharf schmeckenden Bitterstoffen. Vielleicht ist dir gar nicht aufgefallen, dass der Ingwer so bitter schmeckt. Vielleicht, wenn du das Essen mal zu stark gewürzt hast mit Ingwer, kann das schon mal sein, dass es bitter schmeckt. Und ja, das liegt halt an den Bitterstoffen im Ingwer. Der Ingwer enthält in der Regel so 3% ätherisches Öl, viele Harze, 8%, so Zingipere 10 zum Beispiel, und natürlich auch die Bitterstoffe. Und das Spannende beim Ingwer ist, dass er eben Übelkeit und Brechreiz lindert. Das ist so die Haupteigenschaft von Ingwer. Natürlich aktiviert er auch die Darmbewegung und die Verdauung. Also auch hier eine zu langsame, eine zu schlechte Verdauung. Da könnt ihr an Ingwer denken. Und auch Ingwer zählt zu den Carminativa aufgrund der ätherischen Öle. Das heißt, Pathogene werden im Darm eliminiert, werden gehemmt in ihrer Vermehrung. Also Keime, krankmachende Keime. Deshalb ist es auch immer ganz hilfreich, mal den Ingwer zu trinken, einen Ingwertee. Was interessant ist für die Frauen, wenn zu viel Ingwer getrunken wird, so 2-3 Tage über den Tag verteilt, einen starken Ingwertee, also die frische Wurzel in das heiße Wasser gegeben, dann hat er schon eine hormonelle Wirkung. Das heißt, er kann auch Blutungen hervorrufen, Zwischenblutungen, oder auch eine verstockte Menstruation, also wenn die Blutung nicht richtig fließen will, in Gang kommen will, kann es ähnlich wie beim Beifuß. Beifuß macht es meist, also meiner Erfahrung nach, noch stärker die Blutung in Gang bringen. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Ingwer in der Schwangerschaft mit Bedacht eingesetzt werden soll. Viele sagen, Ingwer sollte in der Schwangerschaft überhaupt nicht eingesetzt werden. So pauschal möchte ich das nicht sagen. Der Ingwer ist eine schöne Möglichkeit bei Schwangerschaftserbrechen, aber nicht überdosiert, also nicht mehr als 1 bis 2 Tassen täglich. Also ich gehe von mir aus und ich kenne auch viele andere Menschen, vor allen Dingen habe ich die Erfahrung gemacht in meinen Kursen, dass oftmals der Tee wirklich überdosiert wird. Ich überdosiere ihn nicht, aber ich trinke halt im Laufe des Tages viel, also so eine Kanne. Und da sammeln sich schon viele Wirkstoffe an im Körper. Und das sollte man in der Schwangerschaft mit dem Ingwertee nicht machen. Das sollte man grundsätzlich auch in der Schwangerschaft nicht machen. Zu viel von irgendwelchen Kräutern trinken, also immer gemäßigt. Dann kann man nämlich auch mal einen Rosmarintee trinken. Also immer in Maßen, da werde ich auch nochmal extra Folgen zu machen in der Schwangerschaft. da gibt es auch viele, die sich sowas wünschen hier im Alchemistinnen-Podcast. Club hätte ich schon beinahe gesagt. Also, in der Schwangerschaft bei Übelkeit nicht mehr als 1 bis 2 Tassen Ingwer, weil es halt doch anregend wirken kann auf den Uterus und eine gewisse hormonelle Wirkung hat. Ansonsten ist der Ingwer sehr hilfreich, auch bei Kopfschmerzen in Bezug mit Verdauungsbeschwerden. Also, wenn unter chronischen Kopfschmerzen gelitten wird oder auch Migräne, dann kann das auch mit unserer Verdauung zusammenhängen. Aber auch mit Reizmagen, nervöser Reizmangel, Magen, eine mangelnde Verdauung, all da könnt ihr an den Ingwer denken. Und es ist eine sehr schöne Kombination, also Galgant, der Kalmus, der Ingwer. Überhaupt haben wir ja im Herbst so eine Wurzelzeit. Und ja, vielleicht habe ich euch heute mit dieser Folge ein bisschen inspiriert, selbst ein bisschen mehr von diesen Kräutern zu verwenden. Ihr könnt, wie gesagt, auch vom Ingwer könnt ihr das Pulver verwenden. Ihr könnt immer mal Galgantpulver vor allen Dingen mit in die Suppe streuen oder Ingwer und den Kalmus, einen Kalmus-Tee trinken. Diese Wurzeln, die stärken uns ja auch und unsere Wurzeln. Und in der nächsten Folge möchte ich auch nochmal auf eine Wurzel eingehen, die Engel. Die Engelwurz ist ja auch eine ganz besondere Pflanze, vor allen Dingen in unserem Kulturkreis, im nördlichen Kulturkreis, also jetzt im europäischen gesehen, nicht im südlichen, sondern eher im nördlichen europäischen Bereich, weil sie halt auch vor allen Dingen aufgrund ihrer Erscheinung natürlich sehr imposant ist und auch von ihren Inhaltsstoffen den Menschen in schweren Zeiten geholfen hat. Und deswegen ist die Engelwurz auch nochmal ganz spannend und passt so schön in die dunkle, kalte Jahreszeit. Ja, so viel zu heute. Das soll es gewesen sein zu diesen 3 Wurzelpflänzchen, Ingwer, Galgant und Kalmus. Ich wünsche dir alles Gute, hab einen wundervollen Tag. Salve! Deine Alchemistin.